Ich lese den Predigttext aus Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite und an alle, die ich noch nicht gesehen und begrüßt habe. Schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen. Ich bete noch kurz vor der Predigt. Ja, Vater im Himmel, danke für dein Wort, dass wir das gerade hören konnten und ich bitte dich, ja, bewege du das in uns, was du bewegen möchtest. Stoß du einfach Dinge an, die vielleicht Veränderung brauchen oder einen neuen Blick brauchen. Ja, und segne du einfach so die Zeit jetzt, das Nachdenken über dich. Amen. Ja, wir befinden uns immer noch in unserer Predigtserie Erlebtes Evangelium. Und die Grundfrage dieser Predigtserie ist, also was hat die Begegnung mit Jesus mit Menschen gemacht? Was hat die Begegnung mit Jesus mit den Menschen gemacht? Was haben sie da so rausgezogen? Wie hat sie das geprägt? Und das ist eine interessante Frage, finde ich, weil wir ja als Christen immer behaupten, das Evangelium ist eine gute Botschaft, die gute Nachricht, also etwas, was einen positiven Effekt auf uns hat, das uns gut tut. Also könnte man auch die Frage an die Predigtserie stellen, stimmt es? Hat die Begegnung mit Jesus wirklich einen positiven Effekt auf uns? Was hat es mit den Leuten damals gemacht und was macht es vielleicht auch mit uns heute? 2000 Jahre, nachdem das alles passiert ist und nachdem wir das jetzt wieder so lesen, 2000 Jahre nach Ostern, nach der Auferstehung, von der wir ja ausgehen, dass Jesus irgendwie auch weiterlebt, weiterhin präsent ist, von der wir glauben, dass uns Jesus heute immer noch auf eine Art und Weise begegnen kann. Und dazu möchte ich mit euch heute diesen Text mal anschauen. Und vielleicht war der letzten Sonntag schon da, das war so eine ähnliche Komposition im Text. Es ging um eine Frau, die stand so in der Mitte, sozusagen so die Böse, die Sünderin. Und dann kam Jesus so rein und hat so einen anderen Blick gegeben. Und man geht eigentlich mit einem anderen Blick aus dieser Geschichte wieder raus. Und ich finde, das ist auch hier der Fall, dass wirklich so eine 180-Grad-Wendung passiert. Jesus gibt den beiden eigentlich so eine Art neue Identität. Und ich habe auch meinen Predigtitel so genannt, neue Identität, und das auch mit einem Fragezeichen versetzt, einfach weil ich euch einladen will, mit mir darüber nachzudenken. Ist es wirklich eine neue Identität, die Jesus hier gibt? Zumindest ist es das, was ich mir so aus dem Text rausgenommen habe. Und wie ich darauf komme, das will ich mit euch jetzt mal in drei Punkten anschauen, nämlich unter A, die alten Identitäten, B, Jesu Reaktion und C, die neue Identität, die er uns schenkt. Was meine ich mit den alten Identitäten? Das finden wir durch den Text raus. Und zwar die Situation ist ja erstmal die, Jesus ist im Tempel, er setzt sich unter die Leute auf eine Augenhöhe, er lehrt sie, er unterrichtet sie und dann wird er von einer Gruppe gesetzestreuer Juden, den sogenannten Pharisäern, unterbrochen. Und in Israel gab es damals seit Jesu vier religiöse Gruppen, unter anderem eben die Pharisäer, und das waren sozusagen die Konservativsten. Das waren die, die es mit den Regeln und Gesetzen sehr, sehr genau genommen haben. Also die waren bekannt dafür, es mit den Gesetzen sehr genau zu nehmen. Und jetzt kommen sie und jetzt stören sie auch so diese Situation und stellen die Frau in die Mitte, so dass jeder das auch mitbekommen haben muss. Also es passiert nicht irgendwo am Rand, sondern es passiert in der Mitte. Und erzählen damit den ganzen Leuten, die es wahrscheinlich jetzt schon irgendwie gesehen und irgendwie gehört haben, da ist was los, was diese Frau gemacht hat, ja? Diese Ehebrecherin, diese Sünderin. Und ich finde, durch diese Szene haben wir direkt zwei Identitäten vor uns. Nämlich zum einen haben wir auf der einen Seite die Pharisäer, die Guten, die für Recht und Ordnung sorgen. Also so verstehen sie sich offensichtlich selbst, ja? Sie sind die Hüter des Gesetzes. Sie sorgen dafür, dass man sich an Gottes Regeln halten soll und zerren dann die Frau in die Öffentlichkeit und stellen sie bloß. Und jetzt mal so auf den ersten Blick gesehen, ist es gar nicht so schlecht. Zumindest deren Grundanliegen ist gar nicht so schlecht von den Pharisäern. Die sind ja schnell auch dann darin, die abzutun und zu sagen, ja, wie können die nur? Aber deren Grundanliegen, Gottes Gebote zu halten und gottgefällig zu leben, das ist erstmal was Positives. Die nehmen die Sache ernst. Und wir, die wir hier so sitzen und vielleicht auch so Fragen an Gott oder über Gott haben, wir nehmen die Sache auch erstmal ernst. Also das ist dasselbe wie mit den Pharisäern. Aber deutlich wird in der Geschichte auch, dass es denen natürlich dabei auch um mehr geht, als um das ursprüngliche Anliegen, Gott zu gefallen. Also sie wollen natürlich auch mit dieser Situation Jesus vorführen und möglichst auch überführen, dass es irgendwie einen Grund gibt, ihn gefangen zu nehmen. Aber sie haben sozusagen auch durch ihr Grundanliegen, Gutes zu tun und gut zu sein und das auch vor aller Welt zu zeigen, sie haben das auch ein Stück weit zu ihrer Identität gemacht. Ja, sie sind die Guten und sie benutzen eben jetzt die Rolle der Guten, um Jesu vorzuführen und um eine Antwort von ihm abzugrätschen. Also sie haben auch ein gewisses Motiv natürlich, neben ihrem Grundanliegen. Und ihre Identität wird auch klar dadurch, indem sie sich abgrenzen, eben von den Nicht-so-Guten. Also von den Menschen wie dieser Sünderin hier. Sie ziehen eine Linie in den Sand und auf der einen Seite steht gut und auf der anderen Seite steht böse oder gut und schlecht, könnte man vielleicht sagen. Und durch den Kontrast mit der Frau stehen sie natürlich eindeutig auf der Seite der Guten. Das ist mal so eine Art, eine Identität zu kreieren. Ja, wir ziehen Linien in den Sand, wir grenzen uns ab, weil wir eben nicht so sind wie die anderen da drüben, weil wir uns eben nicht so verhalten wie die da oder weil wir eben nicht so denken wie diese Gruppe da. Und die Pharisäer nehmen sozusagen auch ihr Grundanliegen, um sich damit abzugrenzen von anderen. Und ich denke, wir sind da ganz ähnlich. Also wir haben auch so Eigenarten an uns. Das können ganz positive Eigenschaften sein, die dann doch zu was, die uns doch dazu führen, dass wir uns besser fühlen. Zum Beispiel zu sagen, ja, ich denke, ich bin eine ganz gute Zuhörerin. So, ich bin an Leuten dran, ich begleite Leute, ich bin eine gute Zuhörerin. Und das macht mich irgendwie exklusiv, weil es ist vielleicht eine Eigenschaft, die nicht jeder hat. Aber das lässt es irgendwie auch schnell kippen. So, es lässt mich schnell vielleicht zu einem Menschen werden, der sich irgendwie besser fühlt, der sich irgendwie besonderer fühlt, weil er so diese Eigenschaft hat, weil es vielleicht besser kann als andere. Und exklusiv sind wir irgendwie alle auf eine Art, aber das kann eben schnell so von der einen Seite vom Pferd fallen. Es kann uns besser fühlen oder wir können uns dadurch besonders fühlen. Und ich denke, das können wir auch in anderen Dingen beobachten, ja, in politischen Diskussionen oder Diskursen, wo man die inhaltliche Ebene irgendwann verlässt und wo es nur noch darum geht zu sagen, also wie du denkst, das geht gar nicht. So, und das ist sozusagen immer so ein Rückschluss auf mich. Gut, dass ich aber nicht so denke. Wie du denkst, das kann nicht gut sein. Das impliziert, du bist kein guter Mensch, ich denke aber nicht so, also ich bin ein guter Mensch. Zum Glück denke ich nicht so. Und das gibt es auch unter Christen, wir sind ja auch reichlich bekannt dafür, dass wir auf andere heruntersehen und andere verurteilen. Und ich denke, an der Stelle haben wir viel gemeinsam mit den Pharisäern, dass wir sagen, ja, also wie der oder wie die lebt, das geht gar nicht. Und dabei meinen wir immer auch ein Stück weit, gut, dass ich aber nicht so lebe. gut, dass ich ein anderes Leben habe, was anscheinend besser ist, was mich abgrenzt. Und diese Abgrenzung kreiert eine Identität. Und wir machen das vielleicht auch, weil wir uns sicherer fühlen. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, eine starke Meinung zu haben. Aber wir machen das vielleicht auch, weil wir uns unsicher fühlen. Weil wir auch gar nicht so viel mit dem anderen Lebenskonzept oder mit der politischen Aussage des anderen anfangen können. Weil es Mühe macht, sich darauf einzulassen, sich das anzugucken. Und ich denke auch, dass es gar nicht so dramatisch ist. Man muss jetzt auch nicht jedes Lebenskonzept irgendwie toll finden und annehmen und akzeptieren. Man kann auch Sachen stehen lassen. Aber die Frage ist doch, wie denkt unser Herz weiter über diesen Menschen? Wie stempeln wir ihn ab? Wir ziehen Linien in den Sand. Und das lässt sich, denke ich, am schnellsten herausbekommen, wenn wir darüber nachdenken, auf wen schauen wir so herab? Auf Leute, die politisch anders denken als wir. Auf Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Auf Leute, die andere Sachen tragen. Auf Leute, die barfuß durch die Stadt gehen. Auf Leute, die es vielleicht zu ernst mit dem Glauben meinen oder zu lasch. Ja, wir ziehen immer diese Linie, wir kategorisieren. Und das ist jetzt mal so eine Identität, die wir haben. Und eine andere Identität ist die der Frau. Die bringt eine eigene Identität mit. Und wir wissen ja erstmal recht wenig über sie, außer dass sie beim Ehebruch erwischt wurde. Das heißt, dass sie ihrem Partner nicht treu war. Oder dass sie zumindest mit einem anderen Mann intim war, der verheiratet war. Und man kann an der Stelle nur vermuten, warum hat sie das gemacht? War sie so verliebt? Konnte sie nicht anders? Wollte sie sich auch ganz bewusst über konventionelle Regeln hinwegsetzen? Egal was es ist, ich denke, da steckt auch eine Identität dahinter, nämlich die, nicht so zu sein wie die Pharisäer. Dass sie sich eben nicht so eng verhält, dass sie eben Platz lässt für die Liebe. Dass sie im Zweifelsfall auch einfach das auslebt, was sie denkt und fühlt und will. Das macht sie auch besonders. Das gibt ihr auch eine Identität. Sie folgt im Herzen und sie verhält sich eben nicht so wie die verklemmten Pharisäer. Und auch darin steckt erstmal was Gutes. Ja, sie will für sich selbst denken, die Dinge nicht so kommentarlos übernehmen. Sie setzt sich mit den Sachen auseinander. Sie kämpft vielleicht auch einen ehrlichen Kampf mit ihren Gefühlen, mit ihrer Umwelt, mit den Wertvorstellungen ihrer Umwelt um sich herum. Und trotzdem bleibt natürlich auch ihre Handlung in gewisser Weise zerstörerisch. Ne? Also entweder für ihre eigene Ehe oder für die ihres Geliebten. Vielleicht ist sie auch so in ihrer Welt und in ihren eigenen Wünschen gefangen, dass sie den Blick dafür verloren hat, was ihr Handeln auch für Konsequenzen haben kann. Das heißt, wir haben ja eine zweite Identität vor uns. Eine Identität, die eben sehr auf die eigene Freiheit pocht. Die sich so sehr auch darüber definiert, dass sie vielleicht auch blind wird für die Folgen ihres Handelns. Und auch das kennen wir allzu gut, oder nicht? Wo ist so mein Handeln das Maß aller Dinge? Wobei will ich nicht gestört werden? Was grenzt meine Freiheit ein? Wo ziehe ich mein Ding durch? Scheiß auf die Konsequenzen. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Situation nochmal herholen, dann ist sozusagen eine Linie in den Sand gezogen, die Frau steht in der Mitte und beide Seiten würden sich als die Guten betrachten. Ja? Die Pharisäer sehen sich als die Guten, weil sie nicht so sind wie die Sünderin, die sich von ihren Gefühlen treiben lässt. Sie haben sich im Griff, sie machen sowas nicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Sicht der Frau und auch sie wird sich als die Gute sehen, weil sie eben nicht so ist wie die Pharisäer, die so intolerant sind, so verurteilend. Sie hat ihren eigenen Kopf, sie denkt selbst, sie folgt ihrem Herzen. Auch das macht sie zu einer Guten. Und ich finde, jetzt ist super spannend zu sehen, wie Jesus darauf reagiert. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, zu Jesu Reaktion. Und wir können ja auch aus dem Text entnehmen, ja, der lässt sich da erstmal nicht so reizen und er geht auch nicht auf die Provokation ein, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und wenn man die Verben schreiben und bücken mal so tiefer auch untersucht im Urtext, dann sieht man auch, dass in der Konstellation, so wie sie dastehen, eine Handlung ausdrücken, die fortlaufend ist, also eine andauernde Handlung. Und wir haben ja vorher gesehen, er unterrichtet und lehrt im Tempel und er lässt sich von dem ganzen Szenario nie aus der Ruhe bringen, sondern kehrt immer wieder zu seinem Lehrauftrag sozusagen zurück. Das juckt ihn erstmal nicht so, was da passiert. Und erst wo der Druck stärker wird, dann sagt er das Entscheidende, was die Situation in eine völlig andere Richtung auflöst, was die Dinge wieder so auf den Kopf stellt, finde ich. Dann sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Bam. Und ich finde, das ist erstmal so eine Aussage, mit der hat keiner gerechnet. Also weder die Frau, die kurz vor ihrem Todesurteil steht, noch die Pharisäer, die jetzt so vielleicht auch ein bisschen peinlich berührt dastehen und überführt wurden, sind, obwohl sie jemand anders überführen wollten. Vielleicht auch nicht die Zuhörerschaft, die gerade so eine Einführung in Jesu theoretische Grundlagen bekommen haben und jetzt gleich mal sehen, wie er praktisch handelt. Das hat wahrscheinlich erstmal alle aus dem Latschen kippen lassen. Und ich finde, wenn ich das so lese mit mir persönlich, dann lässt mich das auch immer wieder aus dem Latschen kippen. So, das ist für mich so krass, weil das so eine 180-Grad-Wendung ist. Plötzlich kommt so eine Aussage rein, mit der hat keiner gerechnet. Und ich finde, das ist so das Schöne am Evangelium, dass es so lebendig und so lebensbejahend ist, dass es eigentlich immer wieder auch so am Tod vorbeiführt. Mit Jesus kommt immer so eine neue Sicht rein, so was Neues bringt er mit sich. Etwas, was auch so, was so freisetzt. Und das, was ich da innerlich so fühle, ich finde, das drückt das Zitat von Edith Piaf so schön aus, was ihr am Anfang in euren Heften abgedruckt findet. Ja, da schreibt sie, ja, das Leben ist so krass und es kann mal so eng werden und plötzlich kommt was Neues und plötzlich, bam, bin ich wie im Himmel gelandet. Plötzlich wendet sich so das Blatt. Und ich finde, das bringt das Evangelium auch so mit sich. Man könnte auch einfach sagen, ja, Jesus hält beiden jetzt so diesen Spiegel vor und spiegelt diese beiden Gruppen und sagt, hey, ihr lieben Pharisäer, also wenn ihr denkt, ihr seid wirklich die Guten, dann lasst uns doch mal hinschauen und gucken, ob ihr wirklich ohne Sünde seid. Ihr fühlt euch vielleicht so gut, weil ihr nicht so Krasses gemacht habt wie die Frau, aber hey, ganz alleine, wie ihr sie hier vorführt, wie lieblos ihr sie behandelt, wie ihr ihre Geschichte komplett ausklammert, das lässt euch schon automatisch auf die andere Seite der Linie wandern. So, wenn ihr denkt, das ist eure Identität und wenn ihr denkt, das gibt euch Halt, dann kann ich euch sagen, das hält nicht so. So gut, wie ihr von euch denkt, dass ihr seid, seid ihr nicht. Und auch der Frau hält er so den Spiegel vor und sagt, okay, mach das nicht mehr, aber ich verdamme dich auch nicht. Aber auch eben, hey, hier ist auch was passiert, hier ist was falsch gelaufen, es muss es mal vergeben werden. Und wenn du so denkst, dass sich das zu einer guten macht, wie tolerant und wie entspannt du bist, dann kann ich dir sagen, ja, so gut ist es auch nicht so. Schau mal, was du angerichtet hast. So gut kann das nicht sein. Im Wesentlichen zieht Jesus damit so beiden Identitäten den Boden unter den Füßen weg und sagt, das, auf was ihr euch stellt, das hält nicht. Beide Identitäten halten nicht und ihr unterscheidet euch auch nicht. Denn beide Identitäten führen letztlich zu destruktiven Verhalten. Und jetzt kann man sich fragen, ja okay, schön, jetzt hat er den Spiegel vorgehalten, jetzt wurden die mal gespiegelt. Was passiert denn jetzt mit den Leuten? Wie hat sie das vielleicht verändert, so nachdem sie das erlebt haben? Ja, wie können sie jetzt weitermachen oder weitergehen? Und das ist so der letzte Punkt, eine neue Identität, die er uns schenkt. Ja, was ist das für eine neue Identität? Und ich finde, Jesus handelt schon aus dieser Identität heraus, auf diese Gruppen zu. Und ich denke, die Antwort liegt darin, wie Jesus mit beiden Gruppen umgeht. Denn er stellt sich ja nicht auf eine der beiden Seiten. Er stellt sich nicht auf die Seite der Pharisäer und sagt, okay, die Frau, wo ist der größte Stein? Jetzt wird direkt mal losgesteinigt. Er stellt sich aber auch nicht auf die Seite der Frau und sagt, ihr Pharisäer, wie könnt ihr denn? Sondern er versucht eigentlich beide zu umschließen, beide zu gewinnen. Denn was auffällt ist, dass für ihn diese Linie auf dem Boden nicht existiert. Er zieht eben keine Linie in den Sand. Seine Identität, die kennt so eine Abgrenzung gar nicht, die kennt nicht so eine Kategorie. Die bedarf auch nicht mehr so einer Abgrenzung. Und genau aus dieser Identität heraus handelt er und bietet es auch diesen beiden Gruppen an. Eine Identität, die darin begründet ist, nicht zu verurteilen. In gut und böse, in gut und schlecht, in du bist drin und du bist draußen. Sondern er sagt ihnen, hey, ihr seid bereits wer, ihr müsst nichts mehr leisten. Und ihr bleibt auch wer, selbst wenn ihr Fehler gemacht habt. Und ich finde, das rüttelt so an unserem Denken, weil wir denken ja so, okay, erst wenn ich mich korrekt verhalten habe, dann stehe ich auf der Seite der Guten. Wenn ich was in meinem Leben geschafft habe, dann bin ich wer. Und wenn ich Erfolg hatte, dann bin ich noch mehr wer, sozusagen. Das ist eine positive Deutung. Und die negative Deutung ist, okay, wenn ich mich falsch verhalten habe, dann rutsche ich automatisch auf die Seite der Schlechten. Wir kategorieren uns eigentlich die ganze Zeit so selber. Aber das Interessante und dieser neue Blickwinkel, den diese Geschichte uns hier vielleicht geben will, ist, dass wir bei Jesus nicht mehr verrutschen, dass wir in der Mitte stehen bleiben, dass die Welt nicht mehr in Schwarz und Weiß eingeteilt wird, weil seine Liebe diese Grenzen gar nicht kennt, weil er immer noch so viel Liebe für uns hat, auch wenn wir irgendwie Mist gebaut haben. Das bleibt einfach unverändert. Und ich finde es so krass, weil ich das oft gar nicht so richtig greifen kann, weil die Kategorien in meinem Kopf auch so stark sind. Aber ich denke, genau das ist das, was Jesus hier macht. Er löst diese Spannung auf und er sagt, hey, mach das nicht weiter, aber ich verdamme dich auch nicht. Geh weiter, lebe, krieg dein Leben auf die Reihe. Aber du bleibst von mir geliebt, du bleibst wertvoll. Und das ist so dieser Moment, glaube ich, für die Frau, wo das Evangelium, wo diese Aussage von Jesus für sie wirklich so erlebbar wird. Das ist wirklich gute Nachricht, so, ja, dass sie weitergehen kann, dass sie frei ist, dass sie nicht zum Tode verurteilt wurde. Und ich frage mich dann so, okay, wie sieht das jetzt für uns aus? Ja, wie können wir aus dieser Identität leben? Wo macht sich das für uns spürbar? Naja, und ich denke, es ist ganz ähnlich wie in der Geschichte mit der Frau, mit den Pharisäern, die vielleicht auch so überführt werden und merken, ja, so ganz clean ist mein Leben jetzt vielleicht auch nicht, auch wenn es nach außen vielleicht erstmal so wirkt. Und einfach zu wissen, ich kann abrutschen und ich kann wegrutschen und ich kann Mist bauen in diesem Leben, aber ich bleibe geliebt und ich bleibe auch gleich wertvoll, nicht weniger, aber auch nicht wertvoller, sondern bleibe gleich wertvoll. Das ist doch tatsächlich meine gute Nachricht. Und Jesus kommt hier mit so einer Denke rein, die unser Denken übersteigt, denn wir denken eben oft schlecht von uns und voneinander. Aber Jesus sagt, ich verdamme dich nicht. Er heißt nicht alles gut, was wir machen, aber er sagt doch, hey, ich verdamme dich nicht. Und das kann uns doch freisetzen. Das gibt uns doch vielleicht, ja, eine neue Freiheit. Das ist vielleicht auch diese Freiheit, die Edith Piaf gespürt hat, als sie das niedergeschrieben hat. Das kann ich tatsächlich erleben und dieses Erleben, das wird mein Verhalten prägen. Wenn ich nicht mehr verdammt werde, dann muss ich auch niemand anderen mehr verdammen. Und dann kann ich anfangen, vielleicht auch mit meiner Umwelt anders umzugehen. Ich kann vielleicht anfangen, es besser zu akzeptieren, dass es neben mir noch andere Menschen gibt, die die Fähigkeit haben, gut zuzuhören. Ich kann vielleicht anfangen, diese Linie im Boden wieder wegzuwischen, die mich irgendwie trennt von den anderen, wo ich das Gefühl habe, ich bin aber immer noch ein bisschen besser, die Zuhörerin. Und die anderen haben es schon drauf, aber nicht ganz so gut wie ich. Das kann ich eigentlich dann sein lassen. Ich kann aus einer Identität heraus handeln, die von Liebe geprägt ist, weil ich mich selbst geliebt fühle, weil ich weiß, so wie ich bin und was ich habe und was ich mitbringe, ist es gut. Es kann mich zu einem selbstbewussten Menschen machen, ohne mich schlechter oder besser im Vergleich zu anderen zu fühlen. Das kann mich wirklich in diesen Himmel bringen, von dem Edith Piaf spricht. Das kann alles ändern, alles neu machen. Zu wissen, ich verrutsche hier nicht mehr, ich bleibe hier wirklich in der Mitte stehen, diese Kategorien fallen weg und es werden keine Linien mehr in den Sand gezogen. Weder von mir noch von den anderen.